Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Vater, Mutter, Kind, das war einmal. Familie umfasst inzwischen verschiedene Personenzusammenstellungen, zum Beispiel zwei Väter oder Mütter oder die Patchwork-Familie. Auch die Großfamilie, die gibt es noch, und allen ist eines gemeinsam. Keiner steht und handelt nur für sich. Die Familie ist ein System, und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung. Heute beschäftigen wir uns mit der Familie, egal wie klein oder groß sie ist. Familie als System, und wollen uns ein bisschen anschauen, wie das System aufgebaut ist, wie das funktionieren kann, so eine Familienstruktur, und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, damit so ein Familienalltag harmonisch ist, damit er klappt oder damit man zumindest, wenn man sich streitet und reibt, auch immer wieder zueinander findet. Als Gast eingeladen habe ich Eva Bacher. Sie ist systemische Familienberaterin in Ausbildung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Familie als System, das klingt erstmal so ein bisschen sperrig und sachlich. Wir wollen aber natürlich über lebendige Dinge sprechen, nämlich über Familienleben. Was ist hinter diesem Familie als System-Begriff verborgen?
Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, weil es wirklich sehr technokratisch klingt und gar nicht lebendig, wie eine Familie ja nun eben ist. Ich habe mir das so überlegt. Es ist, als ob alle Familienmitglieder Seile in der Hand halten, und jedes Seil verbindet zwei der Familienmitglieder miteinander. Und so entsteht ein sehr großes Geflecht zwischen Vater und Mutter, zwischen Mutter und den Kindern, zwischen Vater und den Kindern, zwischen den Kindern untereinander. Und so entsteht ein Beziehungsgeflecht, das mitunter unheimlich komplex werden kann. Und jeder, der sich in diesem System bewegt, bewegt die anderen ein Stück weit mit.
Wenn man von einem Paar zur Familie wird, dann sind die Verbindungen noch einigermaßen übersichtlich. Trotzdem sind die Veränderungen erstmal in diesen Familienalltag zu integrieren. Je mehr dazukommen, umso komplizierter wird das, wenn ich mir jetzt diese Seile vorstelle, die da alle quer verbunden sind.
Genau, so ist das. Also eine Großfamilie zum Beispiel kann mitunter ein richtiges Gewirr an Verbindungen hervorbringen. Das kann unheimlich lebendig, das kann unheimlich inspirierend sein, und das kann auch unheimlich anstrengend werden.
Also diese Veränderungen überhaupt mitzumachen, das liegt nicht jedem. Es gibt Menschen, die eigentlich gerne ihre gewohnte Umgebung so haben, wie sie ist. Das soll am besten so bleiben und möglichst lange. Für die ist es sicherlich schwierig, sich dann in so eine Großfamilie einzufinden, oder sehe ich das falsch?
Nein, wenn Kinder geboren werden, dann bringen die im Grunde Chaos als Geschenk mit. Das ist ihr größtes Geschenk an die Eltern, dass die dazu, die werden dazu animiert, Dinge nochmal neu zu überdenken. Gerade mit dem zweiten Kind entsteht ganz viel Neues. Und das ist eine große Chance.
Was ist systemische Familienberatung? Was kann man sich darunter vorstellen?
Früher ging man davon aus, jemand hat ein Problem und dieses Problem kann er in sich lösen. Im Laufe der Jahre hat sich aber herausgestellt, dass das im Grunde nicht möglich ist. Das heißt, in den Verbindungen liegen die Probleme und die Konflikte begründet. Das heißt, wenn ich etwas verändern möchte an meiner Position, die mir schwierig und problematisch geworden ist, muss ich die Verbindungen zu meinen Mitmenschen anschauen, die Verbindungen zu meinen Familienmitgliedern. Das bedeutet, dass immer eine ganze Familie im Prozess ist, auch wenn nur ein einziger vielleicht irgendwo hingeht und sagt, ich möchte an mir arbeiten. Das macht mit den anderen ganz viel.
Das Schwierige ist sicherlich da auch immer die Sensibilität und Bereitschaft der anderen dazugehörenden Personen zu haben oder zu gewinnen. Denn heutzutage ist jeder mit so vielen Dingen auch beschäftigt, die nicht eben Familie sind, sondern die Arbeit nimmt so einen großen Raum in unserem Alltag ein. Wie soll man das schaffen?
Tja, da ist die Bereitschaft sehr, sehr unterschiedlich. Sehr motivierend ist es natürlich, wenn die Familie feststellt, dass der Prozess, der in einem Familienmitglied gerade stattfindet, den anderen zugutekommt. Das ist ja das Ziel einer jeden Beratung, dass es am Ende allen besser geht. Wenn zum Beispiel eine Frau zu mir in die Beratung kommt, weil sie einen sehr großen Konflikt mit ihrer Mutter hat, ist ein typisches Beispiel, und im Laufe der Beratung bei mir eigentlich erkennt, dass sie ganz viel verändern kann in ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter, und ihre Mutter das ja indirekt spürt, dass ihr vielleicht ein anderer Ton entgegenschlägt oder dass ihr plötzlich mehr Respekt entgegengebracht wird, dann ist die Mutter vielleicht doch versucht und auch offen, um auch in die Beratung zu kommen, um diesen Prozess mit anzusteuern und um auch an sich selbst zu arbeiten.
Leben bedeutet Veränderung, Leben in Familie erst recht, gerade wenn kleine Kinder da sind, dann verändert sich ständig viel. Die entwickeln sich einfach schnell und ist da häufig der Fokus sehr auf den Kindern und die Erwachsenen untereinander, eben so eine Mutter-Tochter-Beziehung, sind deshalb vielleicht so ein bisschen am Rande?
Naja, also wenn das erste Kind kommt, dann ist das, glaube ich, das einschneidendste Erlebnis für Eltern, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und alle vier Augen wandern auf dieses Kind. Das ist eigentlich das, was in aller Regel stattfindet. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis diese Familie als Familie geboren ist. Also bis jeder wieder seinen neuen Platz in dem Dreieck eingenommen hat, was automatisch entsteht. Der Vater muss damit zurechtkommen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so umsorgt wird wie zuvor. Und das Kind nimmt einen immensen Raum im Leben der Mutter ein. Allein über die Tatsache, dass die Mutter es geboren hat und als einzige in der Lage ist, es zu stillen, beispielsweise. Wenn dann ein weiteres Kind in die Familie hineingeboren wird, dann stellt sich dieses Dreieck wieder zum Viereck um. Und in dem Moment entsteht wieder eine Ebene, wir Eltern, ihr Kinder. Das heißt, jeder Familienprozess löst etwas in der Familie aus, was sie als ganz tolle Wachstumschance für sich nutzen kann. Man kann sich aber natürlich auch darüber hadern, dass die Paarebene an Bedeutung verloren hat.
Es gibt Dinge, da kann man sich vorher darüber klar werden. Es gibt Dinge, die werden vielleicht erst klar, wenn sich in der Familie Dinge ereignen, wenn sich die Familie als Familie verändert, weil die einzelnen Teile der Familie sich verändern. Sie haben gesagt, das einschneidendste Erlebnis ist, wenn ein Paar zur Familie wird, und darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Die Domradio Beratung beschäftigt sich heute mit dem System Familie. Wenn das Paar zur Familie wird, dann verändert sich natürlich was. Und diese Veränderungen, die beobachten auch die Damen, die einen Babybegrüßungsbesuch machen in Köln. Gibt es da einige Ehrenamtliche, und Eva Bacher ist nicht nur systemische Familienberaterin in Ausbildung, sondern sie macht auch diese Babybegrüßungsbesuche in Köln. Welche Erfahrungen haben Sie denn dabei gemacht? Wie fühlen sich Paare, die zur Familie werden?
Das ist ein tatsächlich heiliger Moment. Ich komme in die Familien und da herrscht oft ein Frieden, eine Seligkeit, eine sehr starke Bindung zu diesem kleinen Kind, Innigkeit. Ich erlebe Frauen, die stillen, die mir ganz viele Fragen stellen über das Wohl ihres Babys. Sie wissen nicht genau, wie ist dieses und jenes Zeichen zu deuten. Viele erfahren sehr viel von Freunden, von Eltern, Verwandten, und da kommen unendlich viele Meinungen zusammen und am Ende steht die Unsicherheit der frisch gebackenen Mutter meist, die dann sagt, was soll ich denn jetzt bloß tun? Soll ich das Kind nachts tatsächlich stillen, wann es Hunger hat? Oder sollte ich doch mal konsequent sein und es mal 2-3 Stunden vielleicht nicht stillen, weil es ja vielleicht doch keinen Hunger haben kann, wie meine Mutter mir gesagt hat? Das heißt, meine Aufgabe besteht eigentlich hauptsächlich darin, diese frisch gebackenen Familien zu stärken in ihrem Bauchgefühl. Denn da steckt meines Erachtens am allermeisten Information für die junge Familie drin.
Es gibt in Köln natürlich nicht nur eine Kultur, es gibt auch hier Familien aus vielen anderen Ländern, die hier leben. Sind da Unterschiede zu erkennen? Verlassen sich vielleicht Menschen aus anderen Kulturen noch mehr auf ihr Bauchgefühl?
Ja, in der Tat. Leider Gottes bin ich nur im Bezirk Lindenthal eingesetzt. Das wird ganz gerne so getan, weil ich mich in meinem Viertel sehr gut auskenne. Aber ich weiß von Kollegen, dass muslimische Familien völlig anders organisiert sind. Und um da ganz schnell einen vertrauensvollen Zugang zu finden, werden auch viele muslimische Frauen dort als Kiwi-Beraterin eingesetzt. Diese Generation Frau in unserem Land, die im Grunde in beiden Kulturen zu Hause ist, die da große Kompetenzen haben.
Kiwi-Beratung, so nennt sich das.
Kiwi-Beratung, Kinderwillkommensbesuche. Und es wäre für mich vielleicht gar nicht so leicht, so schnell eine vertrauensvolle Bindung oder Beziehung zu dieser Familie herzustellen.
Das heißt, dass dann eben auch die Familien auch von anderen Frauen aus ihrer Kultur begrüßt werden, eben eine muslimische Familie, eben dann vielleicht eben auch von einer muslimischen Frau, die dann vielleicht auch diese Großfamilienstrukturen besser kennt und das besser einordnen kann?
Ja, und wir haben auch eine Schulung von der Kinderwillkommenszentrale, wurden wir geschult 4 Tage lang, und da ging es auch ganz viel um Interkulturalität. Also gerade die Frage, wie bewege ich mich in mir fremden kulturellen Zusammenhängen? Wen begrüße ich denn als erstes, wenn ich in eine muslimische Familie komme? Berühre ich da die Mutter vielleicht, indem ich ihr die Hand gebe? Oder wende ich mich zunächst dem Vater zu? Wo setze ich mich hin?
Wie macht man es denn?
Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was der richtige Zugang ist. Das kann einem auch niemand sagen. Bloß mit Respekt, einer kleinen Portion Demut und Offenheit in jede Familie, ganz egal, wie sie organisiert ist.
Wenn wir jetzt nochmal auf Familie als System zurückkommen, das ist natürlich auf das Baby fokussiert jetzt sehr stark, dass eben man guckt, wie kommen die Eltern mit dem Kind zurecht. Das ist klar, es ist ja auch ein Kinderbegrüßungsbesuch. Kriegen Sie denn da auch zu hören, wenn Paare plötzlich sagen, Mensch, irgendwie, wir haben überhaupt keine Minute mal mehr Zeit für uns. Wir sind wirklich nur müde und abgeschlagen. Wir sind eigentlich nur mit dem Kind beschäftigt. Das hätten wir nicht gedacht. Oh je, wie kommen wir damit klar?
Ja, diese Fragen tauchen durchaus auf. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Kinder und insofern gibt es auch sehr unterschiedliche Probleme. Da, wo Kinder unruhig sind, wenig schlafen, viel schreien, sind alle höchst strapaziert. Und da gibt es auch von der Stadt aus die wunderbare Möglichkeit, Unterstützung diesen Familien angedeihen zu lassen, in Form eines Babysitters, in Form einer Haushaltsunterstützung. Gerade auch da, wo beispielsweise eine junge Frau alleinerziehend ist und sich der Situation im Moment gar nicht gewachsen fühlt, wo vielleicht auch gar keine Großeltern in der Nähe leben, die helfen können. Die Probleme sind sehr unterschiedlich. Schlafmangel, würde ich sagen, ist aber überall.
Das ist normal und auch da ist es dann manchmal vielleicht nicht ganz so einfach, das harmonische Familienleben in Gang zu bringen. Wer schon mal an Schlafmangel gelitten hat, weiß, dass das wirklich ja ganz schön ankratzt und dass das ganz schön an die Substanz geht. Wie schaffen wir es, eine funktionierende Familienstruktur hinzubekommen, wenn das Kind oder die Kinder älter sind? Darum geht's gleich, erst um halb gleich die Nachrichten aus Welt und Kirche hier im Domradio. Domradio, die Beratung, Familie als System, wie ist dieses System aufgebaut, darüber haben wir schon gesprochen, aber wie schaffen wir denn eine funktionierende Familienstruktur? So ein Babybegrüßungsbesuch, worüber wir eben gesprochen haben, ist ja nur so ein kleiner Anstoß, ein kleiner Anfang, aber die Familie muss es selber schaffen, sich ihre Strukturen hinzubiegen, zu bekommen, Rituale vielleicht zu schaffen und zu überlegen, wie man das Ganze auch organisatorisch mit Arbeiten und Freizeitgestaltung halt hinbekommt. Eva Bacher, systemische Familienberaterin, ist bei mir zu Gast im Domradio. Wie schaffen wir so eine Familienstruktur? Was braucht man dafür?
Also ich empfehle auf jeden Fall, sich Rituale und Struktur in das Leben hineinzugeben, gerade im Leben mit kleinen Kindern. Den kleinen Kindern gibt es Sicherheit. Das kennt man auch aus dem Kindergarten. Dort wird auch der Morgen letztendlich ritualisiert. Die Kinder wissen genau, welches Ritual, welche Handlung einläutet. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Auch zu Hause, das Zu-Bett-Geh-Ritual ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das Kind aus dem Tag zu verabschieden, sich da genau vorzunehmen, was vorzulesen, zu beten, ist sehr, sehr schön. Schutzengel sind für kleine Kinder ein großer Begleiter im Leben. Und ansonsten den Tag auch in gewisser Weise so zu gestalten, dass er auch dem Erwachsenen dienlich ist. Also eine Struktur suchen und finden, wo jedes Bedürfnis ein Stück weit gesehen und gehört und angemessen in den Alltag transportiert wird. Das ist eigentlich die große Herausforderung.
Rituale, das hört sich für mich so an, als ob es eben auch so Stationen im Tag sind, die auch funktionieren. Aber gerade bei so einer Bettgeh-Geschichte, da denke ich, funktioniert es auch nicht immer.
Nee, das funktioniert nicht immer. Gibt es etwas, das immer funktioniert? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nichts in der Art kennengelernt. Aber wenn ich als Elternteil ganz klar weiß, ich möchte gerne um 8 Uhr meinen Feierabend einläuten, weil ich eine Zeit am Tag brauche, wo ich keine Bedürfnisse befriedigen möchte, sondern meine eigenen anschauen möchte, vielleicht mal in Ruhe telefonieren möchte oder auch einen Film im Fernsehen anschauen möchte, ist das für mich eigentlich ein ganz guter Ausstieg aus dem Tag mit den Kindern. Und um den gut hinzubekommen, ist es schön, sich ein liebevolles Ritual zu überlegen, dass diesen Abschied des Tages einfach einläutet. Wenn Sie als Eltern das ja doch ziemlich beharrlich durchsetzen und immer wieder auf die gleiche Art und Weise ihrem Kind anbieten, wird ihr Kind das als gottgegeben hinnehmen und wird sich da auch hineingeben.
Weihnachten ist noch nicht so lange vorbei. Auch Weihnachten gibt es ja viele Rituale, die gelebt werden. Kinder lieben auch das. Kann man das so übertragen, auch auf diese alltäglichen kleinen Situationen, wo man sagt, das Ritual einfach einen Essensspruch zum Beispiel zu sagen oder eben wirklich ganz klar zu wissen, Schuhe ausziehen, wenn man reingeht, solche Dinge?
Ja. Ich glaube, dass es für Kinder ganz, ganz wichtig ist. Die Kinder kommen zur Welt und die wissen nicht, wie unsere Welt funktioniert. Die kennen ihre eigenen Bedürfnisse, die wissen, wann sie Hunger und Durst haben, die wissen auch, wann sie zur Toilette müssen oder ob sie jetzt gerade müde sind. Aber sie wissen nicht, wie wir Erwachsene unsere Welt organisieren. Und im besten Fall sind wir freundschaftliche Begleiter, die ihren Kindern das einfach zeigen und ihnen vorleben, wie wir das richtig finden. Und dann gucken unsere Kinder sich das ganz genau an. Jeder, der Kinder hat, weiß, unsere Kinder kennen uns unglaublich gut. Unsere Kinder kennen uns meist besser als wir sie. Das heißt, sie wissen ganz genau, was ist Mama wichtig? Was findet Mama wirklich blöd? Worüber ärgert sich Papa, Mama aber nicht? Und was darf ich bei der Oma, was ich zu Hause auf gar keinen Fall darf? Das wissen die Kinder sehr, sehr gut. Wir sind ihre größten Beispiele. Und dementsprechend ist es toll, wenn wir ihnen ein Leben vorleben, das wir gut und richtig finden. Dann kann es unter Umständen passieren, dass mindestens eins unserer Kinder unseren Weg voll einschlägt und die anderen werden sich aus all dem, was ihnen da präsentiert wurde, im Laufe ihres Großwerdens das herausziehen, was für sie förderlich ist.
Das ist das natürlich, was wir alle hoffen. Wenn man aber jetzt mal sagt, man strukturiert den Tag auch ritualisiert für Kinder, damit das gut funktioniert, dann sind die Bedürfnisse der Erwachsenen zwar vielleicht mit einbezogen, aber dann ist noch nicht mit einbezogen, dass eben um so eine Familienstruktur zu haben, die funktioniert, dass unheimlich viel drumherum organisiert werden muss. Da arbeiten heutzutage häufig beide Elternteile, das muss irgendwie untereinander abgesprochen, koordiniert werden. Was ist, wenn ein Kind krank wird? Was ist, wenn eben diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten was eintreten kann, wenn die Mutter sich mal irgendwie die Hand verstaucht? Da gibt es dann immer wieder Veränderungen im Alltag, wo eben solche Strukturen vielleicht nicht mehr durchzuziehen sind.
Ja, genau, das ist das Leben. Also gerade diese Situation, dass ich mir riesengroße Gedanken gemacht habe, meine Struktur steht, das scheint ja alles wunderbar zu funktionieren und dann kommt irgendein Rotstift von rechts oder links angeflogen und meine ganze schöne Planung ist dahin. Mein Kind ist krank, es hat heute Morgen gekotzt beispielsweise, dann kann ich all meine Pläne, die ich für diesen Morgen mir überlegt hatte, ad acta legen. Und wenn es mir dann gelingt, die Situation anzunehmen, und sie dann für mich nutzbar zu machen, dann bin ich Riesenschritte vorangekommen in meinem eigenen Leben. Denn unsere Vorstellung, heutzutage alles kontrollieren und organisieren zu können und im Grunde als Logistikzentrale zu funktionieren, da fehlt doch auch unendlich viel.
Heißt das, man muss den Mut dazu haben, mal einfach das Leben auf sich wirken zu lassen?
Ja. Und sich darauf einzulassen, in diesen Fluss hineinzuspringen, in diesen Fluss des Lebens und sich mittreiben zu lassen. Und in den Situationen, in denen da eine Stromschnelle kommt oder ein Sog, sich dem auch ein Stück weit hinzugeben und nicht nur dagegen anzuarbeiten, um in der Spurrinne, in der Fahrrinne zu bleiben. Wir wissen ja, was mit dem Rhein passiert ist, als man die Auen alle versucht hat, quasi auszutrocknen. Dadurch sind Hochwasser entstanden. Es ist ganz gut, auch so kleine Nischen zu haben im Leben, wo man sagt, da kann auch mal was hinfließen und da kann ich das auch annehmen. Ich kann auch einen Tag mit einem kranken Kind zu Hause unter Umständen genießen und mir endlich das Buch in die Hand nehmen, was seit Wochen auf meinem Nachttisch liegt.
Wenn ich aber das tun will, kommt auf der anderen Seite aber dieser wachsende Berg möglicherweise an unerledigten Dingen, wo man dann vielleicht schon drüber nachdenkt, dass man dem nicht mehr Herr wird.
Genau. Aber wenn Sie in der nächsten Situation sich an diesen Berg heranmachen und vorne anfangen und hinten aufhören und Zettel für Zettel bearbeiten, wird auch dieser Berg abgetragen.
Also man muss klein anfangen, nicht den Berg sehen, sondern vielleicht nur den ersten Schritt. Das ist vielleicht schon mal ein Anfang, eine Familienstruktur ja überhaupt sich zu erfinden für jede Familie selber. Wenn das System aber mal nicht funktioniert, dann gibt es natürlich auch noch einiges zu besprechen und das tun wir gleich. Wenn das System Familie mal nicht funktioniert, zum Beispiel bei Streit, bei Reibereien, dann muss die Familie mal gucken, wie es denn funktioniert, dass man wieder zueinander findet. Es gibt da natürlich sehr viele Möglichkeiten. Eltern streiten sich, Kinder kriegen es mit, Kinder streiten sich, Eltern kriegen es mit oder Kinder streiten sich mit Eltern. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber allen ist eins, die anderen werden in irgendeiner Form mit beeinträchtigt, kriegen es mit. Man kann nicht sagen, ich halte mich da komplett raus. Das ist meine Meinung. Eva Bacher, systemische Familienberaterin in Ausbildung. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich stelle das auch in meiner eigenen Familie ganz stark fest. Wenn meine Kinder sich streiten, dann nervt mich das unendlich. Auch wenn ich weiß, dieser Streit gehört mir nicht. Der gehört den Kindern und den werden die wahrscheinlich auch ausfechten müssen. Wenn mein Mann und ich, wenn wir uns streiten, sind unsere Kinder davon so genervt und machen genau das Gleiche bei uns und sagen, könnt ihr bitte damit aufhören? Es geht uns so auf die Nerven. Nein, das können wir nicht, denn es gibt ja einen guten Grund, weshalb wir uns streiten. Und ehe der nicht wirklich auf dem Tisch liegt und von uns beiden angeschaut werden kann, von den beiden Streitparteien, so lange muss es weitergehen. Die große Frage ist doch eigentlich die, wie streiten wir miteinander?
Und wie kann man die beantworten?
Im allerbesten Fall ist jeder so ehrlich, wie er nur sein kann. Das führt mit Abstand am schnellsten zu einer Lösung. Vorwürfe, Du-Sätze, du sagst doch immer, ist zum Beispiel die Garantie, in die Sackgasse zu laufen. Wenn ich hingegen sage, ich empfinde es immer wieder als so respektlos von dir, dass du mich in der und der Frage nicht einmal anhörst, hat das für den anderen auch eine ganz andere Qualität, weil er auch sagen kann, erstens, ich wusste gar nicht, dass du das so empfindest oder ich möchte das gar nicht. Beispielsweise, ein Du-Satz gibt dem anderen im Grunde keine Chance, außer er gesteht seine Schuld ein. Und wer gesteht seine Schuld schon gerne ein?
Wenn Kinder sich streiten untereinander, dann kann man sich ja auch mal gut raushalten, gucken, ob die das selber geregelt kriegen. Für Kinder ist das schon schwieriger, weil die ja wahrscheinlich immer so eine Grundangst haben, wenn die Eltern sich streiten und sich nicht vertragen, dann fühlen die sich irgendwie unwohl in ihrer Haut. Ich erinnere mich zumindest, wie ich das als Kind früher empfunden habe.
Ja, Kinder heute, die mit so vielen Trennungsfamilien auch in Kontakt stehen, in der Schule und auch im Sportverein, überall. Ich wurde nicht erst einmal von unseren Kindern gefragt, trennt ihr euch jetzt, wo ihr euch so gestritten habt? Und ich konnte das dann jedes Mal eigentlich ganz gut verneinen und sagen, nein, ganz und gar nicht. Wir trennen uns überhaupt nicht. Wir streiten miteinander. Wir sind nach wie vor total aneinander interessiert und wir möchten gemeinsam eine Lösung finden. Paare, die sich streiten, trennen sich eigentlich zunächst nicht, sondern Paare, die nicht mehr miteinander reden. Das Gegenteil von Liebe ist eigentlich Gleichgültigkeit und nicht Wut und Zorn und sogar Hass ist ja ein sehr starkes Gefühl. Da ist noch ganz viel da, worauf man aufbauen kann.
Also ganz viel Interesse. Und dann ist aber die Frage, sollte man so einen elterlichen Streit eher vor den Kindern fernhalten? Also sollte man versuchen, dass es dann eben doch nicht so mitkriegen? Oder ist es sogar ganz gut, wenn sie sich da was abgucken können für ihren Streit in ihrem Lebensbereich?
Ich bin ein Freund der Tatsache, dass Familie offen miteinander umgeht. Und natürlich kriegen Kinder Konflikte zwischen den Eltern mit. Es gibt aber Themen und es gibt Bereiche, die Eltern mit ihren Kindern nicht teilen möchten, wo sie auch keine Gegenfragen beantworten möchten. Solche Fragen würde ich immer hinter verschlossenen Türen führen. Da würde ich die Kinder gar nicht mit reinziehen. Ansonsten ist es für Kinder eine ganz tolle Möglichkeit zu sehen, wie entsteht ein Konflikt, wie kann man den handeln und vor allen Dingen, wie kann man den lösen und was geschieht eigentlich dann? Insofern ist es ganz prima, wenn Konflikte in der Familie offen ausgetragen werden. Wie gesagt, manche Themen seien da auszuklammern, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, denn man muss sich seinen Kindern dann natürlich auch stellen. Auch mit unbequemen Fragen, Antworten geben und das möchte auch nicht jeder.
Eva Bacher ist zu Gast in der Domradio Beratung. Das System Familie ist heute unser Thema. Eine Stunde haben wir gleich noch Zeit dafür. Die Domradio Beratung. Das System Familie funktioniert nicht immer und wir sind nicht immer einer Meinung mit Familie, mit Kindern, mit unseren Eltern, mit den Großeltern oder Urgroßeltern, auch mit den Geschwistern, also mit den Tanten und Onkels und so weiter. Da gibt es ein großes, großes System Familie, was viele Wechselwirkungen mit sich bringt. Eva Bacher ist zu Gast und sie ist Familienberaterin und wir haben uns schon ein bisschen über Streit unterhalten. Wie ist das, wenn also Eltern streiten? Wie wirkt es auf Kinder? Wie ist das beim Streit zwischen Kindern oder Geschwistern oder Besucherkindern mit den eigenen Kindern? Da versucht man, sich zurückzuhalten, aber es nervt einen manchmal so, dass man dann doch eingreift. Das ist das, was ich bei vielen Eltern erlebe. Was sollte man tun?
Naja, also zunächst einmal ist es natürlich so, wenn Kinder sich streiten, dann ist das Gleiche, wie wenn wir uns streiten. Und niemand kann uns diesen Streit letztendlich nehmen, denn der hat ja eine Ursache. Und so ist es auch bei den Kindern. Die Kinder müssen ihre Konflikte genauso lösen, wie wir unsere Konflikte lösen müssen. Wenn aber meine beiden Söhne beispielsweise so aufeinander losgehen, dass ich Angst haben muss, dass einer sich gleich wirklich stark verletzt, dann habe ich natürlich auch das Recht, da einzuschreiten und zu sagen, ich möchte nicht, dass einer von euch dem anderen wehtut. Dennoch ist es total wichtig, die Geschwister die Dinge miteinander ausfechten zu lassen. Wir sollten uns da so gut es geht zurückhalten, weil es dann zu einer echten Lösung kommen kann. Die Kinder kommen richtig weiter in ihren Problemen, denn natürlich haben die Probleme. Und wie in jedem Rudel beispielsweise, da muss auch ständig geguckt werden, wer steht wo, wer entwickelt sich gerade wohin, bin ich damit einverstanden oder nicht. Es gibt auch in der Geschwisterbeziehung das Phänomen, dass einer sich gerade wegentwickelt, der andere möchte sich hinterher entwickeln, schafft es nicht, ist erst einmal ausgeschlossen, versucht dann mit aller Gewalt, sich da wieder ranzukämpfen und schafft es wieder. Das sind Prozesse, die zwischen Geschwistern ablaufen im Großwerden. Und am allerbesten funktioniert es tatsächlich, wenn man diese Prozesse geschehen lässt.
Wenn Eltern ein Kind nur haben, haben diese Einzelkinder, ich sag mal, einen Nachteil, indem sie solche Konflikte dann erst in der Schule mit Freunden austragen und nicht zu Hause dieses Übungsfeld haben, ich nenne es mal so?
Sie haben nicht die Selbstverständlichkeit im Streit. Das stimmt ganz gewiss. Geschwister schenken sich nichts. Geschwister gehen miteinander hart ins Gericht. Geschwister sagen einander die brutalste Wahrheit, die man sich nur vorstellen kann. Und doch bin ich mit meinem Geschwister ein Leben lang blutsverwandt und fest verwoben. Das heißt, dieses Band ist auch so leicht nicht zu durchschneiden oder auch gar nicht zu durchschneiden. Das ist eine Erfahrung, die Einzelkinder in der Tat so nicht sammeln können. Die machen andere Erfahrungen. Einzelkinder sind zum Beispiel unheimlich versiert im Umgang mit Erwachsenen.
Das heißt, die haben da den anderen was voraus, wo man sagen kann, wenn jetzt 2, 3 oder sogar mehr Kinder zusammenkommen, die sind dann eher aufeinander bezogen.
Kinder lieben ja teilweise auch das Chaos oder die können ja übereinander hinwegraufen, tollen, sich durch die Wohnung bewegen. Die können fangen, verstecken, alles Mögliche spielen, plötzlich was ganz anderes machen. Und die Einzelkinder sind oftmals sehr um Struktur bemüht. Die möchten so eine gewisse Ordnung. Sie werden groß in relativ strukturierten Verhältnissen. Mutter und Vater sind natürlich längst erwachsen und haben ihrem Leben Struktur gegeben und das Kind hat sich darin seinen Platz erobert. Was ich meine, ist, dass Einzelkinder oft einen sehr guten Umgang mit Vernunft, Struktur, Unterordnung, mit Erwachsenentugenden haben, der ihnen mit Sicherheit im Leben durchaus förderlich sein kann.
Insofern würde ich gerne nochmal auf eine Beziehung zu sprechen kommen. Wir haben eben gesagt, wie ist das, wenn ein Paar zur Familie wird? Wie ist das, wenn vielleicht noch ein weiteres Kind dazukommt? Wie ist das denn für ein Einzelkind, wenn es dann plötzlich ein Geschwisterkind bekommt? Da richtet sich der Fokus sicher nicht direkt von den Eltern auf das Baby.
Doch, das ist das Problem. Der Fokus der Eltern, im Speziellen der Mutter, richtet sich sofort auf das Baby. Das ist ein biologisches Prinzip.
Kind.
Das Kind hat erst einmal eine sehr große Erwartung an dieses Geschwisterkind. Es bekommt ja auch von allen Umstehenden in der Zeit der Schwangerschaft erzählt, dass das ganz toll wird, wenn das Geschwisterchen kommt und dass es dann endlich jemanden zum Spielen hat. Und nun stellen wir uns alle vor, wie dieses Geschwisterkind sich darauf freut, einen Spielkameraden zu bekommen und nun bekommt es ein Neugeborenes.
Der kann noch nichts oder die, ja, genau.
Der kann gar nichts. Sie kann gar nichts. Schreit, macht in die Hose, bekommt allerlei Geschenke, Aufmerksamkeit, Liebe, Nähe, Fürsorge. Das große Kind muss ständig Rücksicht nehmen, bekommt ganz oft den Satz zu hören, ich muss mich jetzt erst um das Baby kümmern und dann können wir uns um etwas anderes kümmern. Das heißt, das große Kind macht im Grunde die Erfahrung, dass die Eltern nach Hause kommen und sagen, schau mal, hier ist die kleine Lisa, die gehört jetzt auch zu uns und die hat die gleichen Rechte wie du. Noch nicht so viele Pflichten, denn sie ist ja noch ganz klein und wir haben sie sehr, sehr lieb und du doch bestimmt auch. Und da gibt es nicht gerade wenig Geschwisterkinder, die darauf intuitiv antworten, nein, ich habe Lisa im Moment noch überhaupt nicht lieb. Das Gute für die Eltern ist eigentlich, wenn sie Geduld haben und die Not ihres erstgeborenen Kindes sehen und da auch die negativen Gefühle ertragen können, die das große Kind eben mitbringt, Irgendwann wird Lisa aus dem Leben des erstgeborenen Kindes nicht mehr wegzudenken sein. Und diese Innigkeit und auch die Spielkameradschaft, die entsteht, aber das dauert.
Da sind wir also bei den Geschwistern, bei der klassischen Familie sozusagen, mit zwei Kindern gerade nochmal gelandet im Gespräch. Wir wollen gleich uns nochmal mit ein bisschen komplizierterem Geflecht befassen. Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung darüber gesprochen. Frau Bacher, Sie haben gesagt, Sie stellen sich das vor wie ganz viele Seile, wenn jetzt jeder eins festhält und zudem eine Verbindung halt er hat, ne, so verschiedene Seile, dann gibt das ein ziemliches Gewirr. Und wenn es dann um zum Beispiel eine Patchwork-Familie oder eine Großfamilie geht, dann kann es wirklich manchmal schwierig sein, so ein Familiensystem im Alltag harmonisch am Laufen zu halten. Die Domradio-Beratung. Es gibt die klassische Familie, die häufig bei uns in Deutschland mit Eltern und zwei Kindern beschrieben wird. Es gibt natürlich noch die größeren Familien. Es gibt aber auch zum Beispiel Pflegekinder oder Adoptivkinder, die aufgenommen werden. Wie ist das da mit dem System Familie, Frau Bacher? Kann man das so aufbauen, dass das ganz normal wie dieses klassische System funktionieren kann, über das wir gesprochen haben schon?
Es gibt natürlich große Unterschiede, allein schon im Adoptionsvorgang. Familien, die den Anruf vom Jugendamt bekommen, der da lautet, vor 2 Tagen ist ein Kind geboren worden und wenn Sie möchten, dann können Sie dieses Kind in Ihre Familie aufnehmen. Das ist eine Art der Adoption, die ähnelt einer leiblichen Geburt sehr stark. Da ist natürlich eine Schwangerschaftserfahrung des Kindes und das adoptierte oder Pflegekind wird sich in seinem Leben damit auseinandersetzen müssen, dass es mal Menschen gab, die nicht in der Lage waren oder auch nicht gewillt waren, es großzuziehen. Das ist natürlich eine Wahrheit, die für diesen Menschen in seinem Leben auch bedeutungsvoll sein wird. Wenn wir von einer Adoption oder einer Pflegschaft reden, die viel später einsetzt, wenn ein Kind schon 2, 3 Jahre in einer anderen Familie gelebt hat oder sehr viele negative Erfahrungen gesammelt hat oder vielleicht auch schon in verschiedenen Institutionen unter war, das ist ein Experiment. Das ist, als ob man in einen Fluss springt und sich damit treiben lässt. Das, würde ich sagen, ist erst einmal wie ein großes Abenteuer und niemand weiß, wohin das führt. Aber auch da kenne ich Geschichten, die unheimlich schön ausgehen. Beispielsweise hat eine Bekannte von mir eine 11-jährige Tochter, die sie seit 3 Jahren in Pflegschaft hat. Und diese Tochter hat letztens zu ihr gesagt, Mama, sie nennt sie Mama, ich bin so froh, dass ich zu dir gekommen bist. Du bist der erste Mensch, der mir in meinem Leben begegnet ist, der mich versteht. Insofern kann auch
ein großes Kompliment.
Adoption, ja, großes Kompliment oder ein spätes Hineinwachsen in eine Familie noch unheimlich fruchtbar sein. Die Selbstverständlichkeit einer ganz, ganz frühkindlichen Verbindung hat es natürlich nicht, kann es nicht haben. Das sind Entwicklungsstadien, Bindungen, die finden im ersten Lebensjahr statt oder in den ersten beiden Lebensjahren. Und wenn die abgeschlossen sind, dann sind die einfach abgeschlossen.
Ist es denn tatsächlich dann schwieriger, dieses System Familie als solches mal betrachtet, dass es läuft, wenn zum Beispiel ein leibliches Kind, ein Adoptiv- oder Pflegekind zusammenkommen?
Ja. In dem Fall, in dem ein leibliches Kind so alt ist, dass es genau weiß, dass das andere Kind nicht im Bauch der Mutter groß wurde, sondern eines Tages wie ein Geschenk vor der Tür lag oder auch schon in einem größeren Alter hinzukam und sich da plötzlich einen Platz erkämpft hat, den das andere Kind gar nicht so gerne preisgeben wollte. Da sind natürlich Geschwisterkonflikte vorprogrammiert, die manchmal richtig tief gehen. Ich kenne die Geschichte einer Familie, da hat die große Tochter dem adoptierten Kind irgendwann gesagt, du gehörst nicht wirklich zu uns, du hast nicht einmal im Bauch meiner Mama gewohnt. Und da war es ihre Mutter und nicht die gemeinsame Mutter. Da sind die Eltern sehr stark gefordert zu schauen, was ist eigentlich das, was das adoptierte Kind uns geschenkt hat? Also was ist das Besondere an seiner Position? In diesem Fall war es so, dass die Mutter sehr große Probleme hatte, schwanger zu werden und Schwangerschaften durchzustehen. Das adoptierte Kind hatte ihr da ja überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Und so konnte die Familie das adoptierte Kind eines Tages dafür würdigen, dass es so unkompliziert in die Familie kam und hat sich dann doch einen Platz in der Familie erarbeitet. Ob der ganz und gar gleichwürdig ist, das wird sich herausstellen. Dafür sind die Kinder, denke ich, noch etwas zu jung.
Wenn wir jetzt nochmal auf eine andere Familienkonstellation kommen, zum Beispiel eben eine Patchwork-Familie, auch da wird es sicherlich schwierig, weil plötzlich sind da Geschwister, die nie was miteinander am Hut hatten und die sich vielleicht auch wirklich nicht leiden können.
Genau,
Das kann passieren. Meine Mutter verliebt sich in einen anderen Mann und der hat Kinder. Ob die mir gefallen oder nicht, das weiß ich überhaupt nicht. Aber es kann durchaus sein, dass da ein Kind darunter ist, mit dem ich einen unheimlich guten Draht entwickle. Die Sehnsucht des Kindes nach den leiblichen Eltern bleibt aber immer bestehen. Ich habe noch keine einzige Patchwork- oder Bonusfamilie kennengelernt, in der die Kinder nicht gesagt hätten, am allerliebsten wäre es uns schon, Mama und Papa hätten sich wieder lieb. Dann wäre alles so viel einfacher und klarer. Und wir müssten nicht immer unsere Sachen packen und hier die Hälfte der Klamotten haben und da vielleicht das Buch stehen, was ich jetzt gerne heute hier lesen möchte. Auch da sind wir natürlich im Bereich der Logistik. Patchwork- oder Bonusfamilien händeln viele Wohnorte und müssen ständig die Kinder dazu anhalten, selbstständig zu werden und auf ihre Sachen Acht zu geben. Und das klappt nicht immer und das nervt Kinder unheimlich.
Was, wenn das System noch nicht zerbrochen ist, sondern droht auseinanderzubrechen? Auch das ist noch Thema gleich hier bei uns in der Beratung zum System Familie. Die Domradio-Beratung. Wir haben über das Streiten gesprochen, über Kommunikation, über wie man miteinander redet oder umgeht. Aber Kommunikation ist nicht nur Reden, sondern Kommunikation ist auch alles dazwischen. Anschauen, Blicke, Mimik, Gesten, also verschiedene Verhaltensweisen, vielleicht aber auch kurze Aussagen, in die ganz, ganz, ganz viel rein interpretiert wird. Ich glaube, da sind wir Deutschen alle sehr großartig drin. Und warum sollten wir aber vielleicht da auch mal genauer hinschauen, wenn es zum Beispiel um Beziehungen innerhalb der eigenen Familie geht? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast, mit Eva Bacher, systemische Familienberaterin in Ausbildung.
Ja, Streit und Konflikte sind natürlich Teil des Lebens und die fußen unheimlich oft auf dem Blick, auf der Mimik, auf der nonverbalen Kommunikation. Man kann eigentlich sagen, 70% aller Missverständnisse finden in diesem Bereich der Kommunikation statt. Wenn ein Mensch zu mir sagt, ist mir doch total egal, dann höre ich ihm ja an, dass es ihm nicht egal ist. Er sagt mir, es sei ihm egal, es ist ihm nicht egal. Und ich höre die zweideutige Aussage und reflektiere durch meinen Erfahrungsschatz, das ist eine ironische Aussage, in Wirklichkeit wünscht er sich, dass ich es anders tue. Das heißt, das nicht ausgesprochene, die Art und Weise seiner Stimme, sein Blick, seine Haltung hat mir das vermittelt. Genauso reagieren auch Kinder. Die realisieren ganz genau, Mama meint nicht, was sie sagt oder Mama sagt mir zweierlei Dinge, aber sie wissen noch nicht wirklich, wie sie darauf reagieren sollen.
Frage ist aber, interpretiere ich das richtig? Auch da.
Natürlich, sie interpretieren ganz viel falsch. Sie sind ja neu in dieser Welt und müssen sich auch mit den Gesprächsregeln auseinandersetzen, die ja auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich denke, asiatische Gesellschaften haben eine ganz andere Art der Gesprächscodes, als unsere westliche Welt das hat. Die Kinder wachsen da rein und irgendwann wird für sie Ironie auch verständlich. Aber was ganz wichtig ist in der Kindererziehung, wenn ich möchte, dass meine Kinder mir folgen, dass ich so gut es nur möglich ist, auf dem gleichen Kanal funke. Das heißt, wenn ich wütend bin, sollte ich das zum Ausdruck bringen, mit Mimik, Gestik und meiner Aussage. Wenn ich aber fröhlich bin, dann sollte ich genau das auch zum Ausdruck bringen. Das heißt, je authentischer und ehrlicher und geradeaus meine eigene Aussage dem Kind gegenüber ist, desto eher wird es das wahrnehmen können und dem dann auch folgen können. Denn Kinder sind ja unheimlich kooperativ.
Kinder können das auch noch, sage ich mal, vermutlich eher lesen als Erwachsene, weil die auch sehr stark einen anschauen beim Reden, dass die sehr stark die Mimik beobachten, was vielen Erwachsenen fehlt. Da wird häufig ja wirklich telefoniert, da wird gar nicht mehr so viel geguckt, da ist vieles oberflächlicher Gespräche, kleinen Smalltalk am Rande, relativ kurz. Wie kann man da vielleicht auch Erwachsenen wieder ein bisschen zeigen, warum das gut sein kann, auf Mimik und Gestik so ein bisschen mehr Achtung zu legen?
Wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir irritierende Aussagen anbietet, wo ich einfach merke, das verunsichert mich, ich weiß nicht so richtig, was dieser Mensch mir sagen möchte, dann ist es natürlich unheimlich klug, wenn ich nachfrage und sage, Entschuldigung, das habe ich nicht richtig verstanden, soll ich das jetzt so machen oder soll ich das vielleicht doch ganz anders machen? Ich habe deine Aussage nicht richtig verstanden. Dann hat der andere die Chance, das zu überdenken und mir gegenüber zu konkretisieren. damit vermeide ich natürlich Missverständnisse. Gerade im Job, würde ich sagen, erspart einem das eine ganze Menge. Wenn ich nämlich auf die falsche Aussage hin reagiere und darum auch etwas falsch herstelle, dafür am Ende kritisiert werde, dann fühle ich mich eigentlich doppelt verraten. Zunächst fühle ich mich nicht klar eingewiesen und dann auch noch zu Unrecht kritisiert. Das heißt, auf der nonverbalen Ebene ist zwischen uns ein Konflikt entstanden, den wir eigentlich verbal hätten lösen können, ziemlich zum Start, indem derjenige, dem was nicht klar war, einfach nachgefragt hat.
Wenn wir mal ganz konkret werden, gerade zwischen Ehepaaren zum Beispiel gibt es die enge Beziehungen. Man müsste meinen, die können auf der verbalen und auf der nicht verbalen Ebene gut miteinander kommunizieren. Warum hapert es da denn auch häufig?
Ja, als Ehepaar über Jahre, Jahrzehnte ist man natürlich eingespielt und irgendwann entsteht das, dass ich glaube zu meinen, was der andere mir sowieso sagen möchte. Das heißt, ich denke, ich kenne den so gut, dass das ja nur dies und das bedeuten kann oder heißen kann. Ich ordne das ein in meinem Geiste, in meinem Herz, nach Schubladen. Ja, die Situation, die meine ich ja schon zu kennen. Das führt dann oft dazu, dass jemand in einer Rolle plötzlich feststeckt, in die er überhaupt nicht rein wollte. Und wenn derjenige dann die Größe hat, das zu formulieren, dann ist das schon sehr, sehr gut. Es gibt unheimlich viele Menschen, die in ihren Missverständnissen leben und die ganz viel Energie hinein investieren, darüber nachzudenken, was der andere gemeint hat, beziehungsweise wie ich jetzt wohl darauf reagieren soll. Ich empfehle das offene, gesprochene Wort. Ich-Aussagen. Ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest. Ich bin nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie du in letzter Zeit mit unserem Sohn umgehst. Ich wünschte, du würdest mir aufmerksamer zuhören. Ich fühle mich in letzter Zeit einsam in deiner Nähe. Beispielsweise, das sind Sätze, die Türen öffnen. Mit denen kann man unheimlich viel klären. Vorwürfe, Du-Sätze, immer, nie, du immer, ich nie, sind eigentlich alles Sätze, die unweigerlich zu einem Erstarren führen.
Und das heißt, wichtig ist es, dass man eben nicht diese Schublade, dieses Schubladendenken hat, sondern dass man sich frei davon macht?
Neugierig aufeinander bleiben. Das ist eigentlich die große Lösung, dass man sich selber klar macht, der andere ist ein Mensch, der sich genauso entwickelt wie ich. Das heißt, der könnte sich unter Umständen diesmal ganz anders verhalten. Diese Möglichkeit besteht. Und darauf neugierig zu bleiben und zu gucken immer wieder, was meint der andere oder was glaube ich? Und dann zu überprüfen, stimmt das denn? Um im Zweifel auch zu merken, ich habe ein Bild meines Mannes entwickelt, dem er in letzter Zeit gar nicht mehr entspricht. Das ist gut, denn Ehe, das ist Arbeit. Das ist kein Selbstläufer. Und irgendwann ist man nicht mehr frisch verliebt. Und da muss man sich bemühen und wirklich Arbeit hineinstecken.
Leben ist Veränderung und das System Familie zusammenzuhalten gar nicht so einfach. Wir wollen gleich nochmal zusammenfassen und Ihnen Tipps geben, wie Sie es vielleicht gut schaffen können. Die Domradio-Beratung, 2 Stunden Beratung gehen immer ganz, ganz schön schnell um. Eva Bacher, systemische Familienberaterin in Ausbildung, ist zu Gast hier bei uns im Domradio. Wir haben ganz viel über Familie gesprochen, wie und man sich wie verhalten kann, zum Beispiel bei Streit oder in ganz normalen Situationen, wie man auf Mimik und Gestik achten kann. Gibt es vielleicht ja Tipps, die man allgemeingültig, sage ich mal, geben kann, wie man dieses System Familie zusammenhalten kann, egal über welche der verschiedenen Formen der Familie wir jetzt sprechen?
Ja, ich denke schon. Wenn ich mir vorstelle, jedes meiner Kinder, und ich war ja auch für meine Mutter mal ein Kind, das ist wie ein Geschenk, ein Karton, der da ankommt. Der ist bunt verpackt und ich packe dieses Geschenk aus und ich finde das wunderschön. Da wurden mir jetzt persönlich auch 3 Kinder geschenkt. Und der erste Blick auf die Kinder vermittelt einem den ersten Blick. Und wenn man sich das bewahrt und immer wieder dieses Geschenk betrachtet, aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven und neugierig auf die Kinder bleibt und versucht, sie richtig gut kennenzulernen, zu verstehen, weshalb sie so und nicht anders sind und das auch zu würdigen, so gut es einem gelingt, hat man sehr gute Chancen darauf, eine vertrauensvolle Beziehung zueinander zu bewahren. Und Vertrauen bedeutet natürlich, dass der andere sich mir dauerhaft mitteilt. Dass er mir auch mitteilt, wenn es ihm nicht gut geht. Bisher ist es noch so, dass mein ältester Sohn tatsächlich erzählt, wenn er in der Schule mit einem anderen Freund in Konflikt geraten
ist. Wie alt ist er?
Der ist 10. Oder auch mit einem Lehrer. Wenn er zum Beispiel seine Hefte total unvollständig hatte und ich könnte natürlich schimpfen, dann würde er mir wahrscheinlich nächstes Mal nicht mehr erzählen, dass sein Heft unvollständig war. Aber so sage ich ihm, das wundert mich überhaupt nicht. dass dein Lehrer das nicht gut findet. Der möchte ja, dass dein Heft vollständig ist. Und er antwortet darauf, ich weiß, ich habe mir für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich mich einfach besser organisiere. Das ist das, was ich den Eltern, die heute zuhören, gerne vermitteln würde. Dass es manchmal viel besser ist, zuzuhören, begleitend, ratgebend zu bleiben, aber sich mit zu strenger Kritik und auch mit zu hohen Erwartungen, dass alles jetzt und gleich geschieht, dass man sich damit bitte zurückhalten sollte, weil Kinder letztendlich 18, 20, 25 Jahre Zeit haben, um Erwachsene zu werden, die Verantwortung übernehmen in dieser Welt. Und die Zeit, meines Erachtens, brauchen sie diese Zeit auch. Und auch wir Eltern brauchen die Zeit, an unseren Kindern zu wachsen.
Wenn man jetzt ungeduldig wird, wenn man jetzt eher so ein impulsiver Mensch ist, der halt wirklich dann auch sich nicht zurückhalten kann, weil er selber vielleicht ganz ordnungsliebend ist und sagt, ich möchte aber, dass deine Hefte auch ordentlich sind. Was raten Sie dem? Man kann ja oft Impulse nicht so einfach unterdrücken.
Ja, überhaupt nicht. Man kann Impulse überhaupt nicht unterdrücken. Deswegen purzeln sie ja auch nonstop aus uns heraus. Einem ordnungsliebenden Menschen würde ich immer empfehlen, die eigene Ordnung zu wahren. Denn er braucht sie ja ganz offensichtlich. Das kann ja an der Zimmertür des Sohnes, der es mit dem Chaos ein bisschen anders hält, durchaus enden. Das wäre vielleicht ein Kompromiss, wenn ich mich verliebe in einen Mann, der relativ unordentlich ist und ich bin ordentlich, dann muss ich ja genauso Kompromisse suchen und den anderen ein Stück weit den sein lassen, der er ist. Ich glaube, wir Menschen bringen sehr viel mit auf diese Welt und das ist einfach da.
Welche Eigenschaften können denn helfen beim Kompromisse finden, ja, nicht zu scheitern?
Naja, ein guter Kompromiss sieht alle Bedürfnisse. Das heißt, ein guter Kompromiss entsteht im Dialog, in der Auseinandersetzung. Jeder muss das Recht haben, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und dann gibt es eigentlich auch immer eine Lösung. Eltern sollten auch ihren Altersvorsprung sehen, dass sie 25, 30, 35 Jahre älter sind als ihre Kinder und in der Zeit schon sehr, sehr, sehr viel gelernt haben und dass ihre Kinder jetzt auf dem Weg sind, diese Dinge ebenfalls zu lernen. Und wir nicht erwarten können, dass sie das alles sofort und gleich lernen und vor allen Dingen nicht nur durch uns. Das Leben der Kinder bedeutet ja viel mehr als die Eltern.
Eva Bacher, Familienberaterin bei uns zu Gast im Domradio. Ganz herzlichen Dank dafür. Das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Dankeschön.